Buongiorno und herzlich willkommen beim Podcast Nonna Restart, eine berufliche Heldinnenreise 50+. Mein Name ist Carina Felsmann. Ich bin die Reisebegleiterin für diesen Podcast. Schön, dass du heute hier bist. Heute bin ich ein bisschen aufgeregt, weil ich habe eine ganz besondere Interviewpartnerin bei mir im Studio, Beatrice Ferrolli. Sie ist bekannt aus Film, Bühnen, Büchern. Sie wird uns alles erzählen. Ich darf mal damit beginnen, dich ganz herzlich zu begrüßen, liebe Beatrice. Danke, dass du hier bist.
Danke, dass ich da sein darf. Es ist mir eine Ehre und eine große Freude.
Sehr fein. Magst du dich ein bisschen vorstellen? Alter, woher kommst du? Damit man ein bisschen was sich vorstellen kann zu deinem Background.
Mein Vater ist Italiener. Meine Mutter ist aus Wien, aus Gundendorf. Also ich bin so eine Mischung. Das Italienische merke ich daran, dass ich dauernd friere hier.
Okay, und Dolce Vita lebst du auch?
Dolce Vita lebe ich immer.
Wunderbar.
Immer schon.
Wunderbar.
Ja.
Gut, du bist heute wie alt?
Ich werde im September 93.
Man sieht es nicht, ihr glaubt es kaum. Okay, und wenn ich deinen Namen höre, fällt mir natürlich sofort ein Schlosshotelort, das Traumschiff. Du bist Drehbuchautorin, ja. Du hast 11 Bücher geschrieben, du bist Schauspielerin. Du bist, ja, ein Bühnenkind, kann man sagen.
Ja, nicht nur. Ich habe alle paar Jahre noch irgendeinen Beruf dazugenommen oder gewechselt oder gleichzeitig ausgeübt.
Wie hat denn das alles begonnen? Wusstest du immer schon für dich, dass die Bühne dich besonders anzieht?
Ja, das war mein Karma. Das war schrecklich. Ich habe, glaube ich, schon mit 1,5 Jahren Theater gemacht zu Hause.
Okay.
Ja. Also ich habe alles Mögliche angezogen, mich vor dem Spiegel mit 2 Jahren dann schon geschminkt, rumgedreht. Und ich konnte sehr, sehr früh den Strubelpeter auswendig, glaube ich, mit 2,5, 3 Jahren. Ich war immer sehr wortfixiert, wortaffin. Mhm. Ich liebe Worte, ich liebe Gedichte, ich liebe Literatur. Vor allem liebe ich Poesie. Und ich konnte den Strubelpeter so aufsagen, dass jeder gedacht hat, ich lese ihn ab. Also das war mein erstes Theater. Ich konnte ihn auswendig, habe aber das Buch so gehalten, dass die Leute gedacht haben, ich lese. Und man hat mir mein Leben lang gesagt, die Trixi hieß ich, die Trixi lügt. Mhm. Weil ich habe Sachen erzählt, die nicht wahr waren, die ich mir eingeredet habe, die ich mir eingebildet habe. Ich habe Spielgenossen gehabt, die es nicht gegeben hat, den Kasperl, den Teddy. Die haben mir Sachen erzählt. Und damit begann, glaube ich, meine Fantasie fürs Schreiben, auch fürs Theaterspiel natürlich.
Gab es jemanden in deiner Familie, der dich diesbezüglich beeinflusst hatte?
Nein, mein Vater. Jeder Italiener ist ein halber Komödiant.
Okay, ja.
Mein Vater war ein Urkomödiant, muss ich sagen. Ich muss da eine kleine Geschichte erzählen, da war ich schon 6 oder 7. Mein Vater hatte sehr, sehr viele Freunde, wie sehr viele Italiener. Der hat alle eingeladen, es gab Partys. Und er war Kirschner, hat das aber nur so nebenbei ausgeübt. Hauptsächlich hat er Partys gemacht, hat seine Werkstatt dekoriert, hat so Silvesteruhren kreiert und an der Wand aufgehängt und hat dann einmal eine Party gegeben zu seinem, glaube ich, 40. oder 45. Geburtstag, wo er selber als sein Bruder auftrat, der aus Vieste kommt, aus Italien, und sich den ganzen Abend aufgeregt hat, dass der Carlo, das war er, nicht da ist.
Köstlich.
Ja. Und einige haben es verstanden, einige haben es nicht verstanden. Und gesagt, ja. Dann kam er als er selber zurück. Ja, wo warst du die ganze Zeit? Ja, ich habe da irgendwas, hat er auch irgendwas erzählt. Also das Komödiantische habe ich mit Sicherheit von meinem Vater.
Mhm. Und wenn du so heute zurückblickst, kannst du sagen, was war deine persönlich mutigste Entscheidung beruflich? Oder ist es alles leicht gefallen und hat sich ergeben?
Ich habe eigentlich, muss ich sagen, das immer gemacht, was ich wollte.
Okay.
Also mutig war das eigentlich nicht. Ich wusste, ich kann's und habe es dann gemacht.
Mhm. Haben dich deine Eltern unterstützt und dein Umfeld?
Sie haben mich zumindest nicht gehindert. Das war zu der Zeit schon sehr viel. Weil wenn damals jemand gesagt hat, er wird Schauspielerin, haben die Eltern meistens Feuer geschrien und gesagt, um Gottes Willen, lerne erst einen anständigen Beruf. Das haben meine nicht getan, immerhin.
Also Sie haben dich ja unterstützt auch, dass du aufs Max-Reinhardt-Seminar gehst.
Ja, ich habe die Prüfung machen dürfen. Ja. Mit 15, 16 Jahren, sehr früh, habe mich älter gemacht, weil ich durfte erst mit 18. Damals gab es ja noch die Zeit, wo es keine wirklichen Papiere gab. Mhm. Also ich habe mich mit hohen Absätzen und einem Schleierhütchen meiner Mutter dort angemeldet und bin dann relativ früh, also mit 16 plus, ein bisschen aufgenommen worden. Bis heute, meine Kollegen vom Reinhardt-Seminar, bis heute rechnen sie mir die 2 Jahre dazu, die ich damals dazu da geschrieben habe.
Bist du 95 ja, jetzt, ja, okay, genau, toll. Ja, okay.
Ja. Konnte ich nie mehr richtig stellen. Mhm. Also habe ich die Prüfung dort gemacht und war dann, also Reinhardt-Schülerin, war mit 18, 19 dann schon im Engagement.
Um diese Zeit, was hat hier stattgefunden?
Ich bin in Wien, es gab ein Theater, das hieß Die Insel, in der Stadt. Und ich habe dort dem Direktor vorgesprochen und er hat gesagt, ja, ich kann Sie brauchen. Hat mich engagiert für ein Jahr. Nach diesem Jahr ist das Theater pleite gegangen. Also kann ich aber nichts dafür. Und ich habe mir diese Sachen immer so, wie soll ich sagen, einfach erobert oder irgendwie. Ich war total frech eigentlich. Dann stand ich ohne Engagement da, bin durch die Stadt gegangen, durch die Wollzeile und sehe dort stehen Kabarett Simpel. Und ich dachte, schau ich mal an.
Weißt du, wann das war? 19...
Kann ich dir genau sagen. 50.
1951. 51, okay.
Und da ging ich so runter, habe ich die Tür auf, Tür war offen, bin ich runtergegangen, war eine dunkle Stiege, sitzt dort ein Mann und auf der Bühne tut sich irgendwas. Also waren Leute. Der saß in der dritten, vierten Reihe im Zuschauerraum und ich schaue den an, hat so eine krumme Nase gehabt, so graue Haar. Wer war es? Der Karl Farkas.
Nein, ja. Wirklich, ja.
Und er sagt, na, was wollen Sie, Herzerle? Was führt Sie zu mir? Ich habe gesagt, Herr Farkas, ich bin Schauspielerin und ich will wissen, ob Sie mich brauchen können. Einfach so. Mhm. Ich bin einfach bei einem Spaziergang darunter, weil dort stand Kabarett Simpel. Ich habe mir gern Komödien gespielt, auch Lieder gesungen. Mhm. Dann sagt Herzerle, kannst du mir irgendwas vorsprechen? Naja, da kannst du mir was vorsingen. Ich brauche ein bisschen, meine Mädel müssen singen können. Ich brauche immer 4 Mädels. Eines fehlt mir noch. Das war natürlich auch ein Glücksfall. Mhm. Er hat immer 4 Mädels gehabt und eine war noch nicht engagiert. Sag ich, Herr Farkas, ich könnte Ihnen den Lausburm vorsingen. Und er sagt zum Klavierspieler, der dort saß, sagt er, Trojan, kannst du das spielen? Und er konnte das. Na, ich bin darauf total frech. Habe ihm das vorgesungen. Na, hat er gesagt, am Schluss, weißt du was, Herzle, es waren schon welche da, die schlechter waren als du.
Okay.
Herrlicher Satz von ihm. Und damit war ich Kabarettistin.
Unglaublich. Ne? Mhm.
War dann 2 Jahre dort, habe in der Zeit geheiratet. Und mein Mann war Direktor in Graz. Und dann bin ich nach Graz gegangen.
Direktor von?
Kammerspiele Graz.
Kammerspiele Graz.
Und Kammerspiele, Schauspiel aus Oper. Mhm. Und ich bin zu ihm gekommen. Ja.
Ist nach Graz gekommen. Ja. Und wann hast du dann damit angefangen, Theaterstücke zu schreiben?
Ich habe Bücher gestrichen. Er hat gesagt, du machst das sehr gut. Weil du weißt immer, was wirklich notwendig ist, was wirklich den Dialog weiterbringt. Und er gab mir so 2, 3 Bücher, die er dann inszeniert hat, habe ich Striche gemacht, haben wir das durchgelesen und ich habe dann Übergänge geschrieben, habe mir gedacht, das ist eigentlich lustig, so Dialoge schreiben. Dann fuhren wir einmal nach Wien und er wurde gefragt, ob er beim Wondruschka, das war das Theater am Parkring, eine Inszenierung machen möchte. Ich bin mitgegangen, die haben mich draußen sitzen lassen, haben sich beraten und da lagen so Haufen von Büchern, Textbüchern, Theaterstücke. Und mir war fad. 1,5 Stunden haben wir geredet, habe ich dann in diese Bücher reingeschaut. Und der Wondruschka hatte vorher gesagt, schauen Sie, Herr Kollege, zu meinem Mann, ich würde 30.000 Schilling kriegen für jede Uraufführung, die ich mache. Und es ist nichts dabei, was mir gefällt. Und ich habe mir die durchgelesen. Und wie wir nach Hause gefahren sind, sagt mein Mann, war dir fad? Sag ich, na, ich habe gelesen. Sag ich, du, ich habe ein paar Stücke gelesen, ein Stück schreibe ich auch. Und er als Theaterdirektor sagt, mach das doch, mach das. Und ich habe gesagt, ja. Und wir sind nach Hause und nach zwischen Kochen und Theaterproben, Simpelproben und was, habe ich mich hingesetzt und ein Stück geschrieben. Mhm. Und ich muss sagen, mein Mann war Theaterdirektor, Professor Adolf Böhmer, war der erste Staatspreisträger in Österreich. Und zwar für die Uraufführung von Sartre in den Grazer Kammerspielen, wo er Direktor war. Also er hat wirklich was verstanden. Und ich habe in 3 Tagen ein Theaterstück geschrieben. Das hat 38 Seiten gehabt. Ich habe keine Ahnung gehabt, keine Ahnung. Und er liest sich das durch, sagt, du, das ist ein Einakter. Ich meine, ein Theaterstück ist 3 bis 4 Mal so lang, ja. Aber du schreibst wirklich gute Dialoge. Ich habe mir gedacht, aha. Ich sag, du, wenn ich ein größeres Stück draus mache, glaubst du, spielt das wer? Sagt er, ich könnte es mir vorstellen. Du hast ein dramaturgisches Gespür. Das hat man oder man hat es nicht. Du weißt, wie ein Akt anfängt, wie es weitergeht. Du gehst auf eine Pointe zu. Probier's doch. Dann wollte ich dieses Stück eigentlich erweitern und da ist etwas bei mir eingesetzt, hat etwas eingesetzt, was mir mein Leben lang geblieben ist. Ich kann mich nicht 2 Mal mit demselben Stoff befassen, das langweilt mich. Und dann dachte ich, da schreibe ich gleich was Neues. Und habe ein Theaterstück in 3 Akten geschrieben. Ich wusste ja jetzt, wie lang das sein soll. Und das hieß Alphabet in der Ewigkeit. War ein Erlebnis, das ich selber hatte. Ich habe mich in einen toten Dichter verliebt, als Teenager. Und zwar in den Antoine de Saint-Exupéry. Ach,
was kein der kleine Wunder Prinz,
ist.
Ja.
Was kein Wunder ist. Nicht nur der kleine Prinz, auch Nachtflug und habe mir gedacht, es ist ein Jammer, dass der tot ist. Das wäre meine Liebe gewesen. Mhm. Und habe ein Stück geschrieben von einer Studentin, die sich in einen toten Dichter verliebt. Mhm. Und mein Mann hat das Stück genommen und sagt, du, ich versuche jetzt was. Direktor Franz Stoß, Josefstadt, war mit meinem Mann in der Direktorenvereinigung. Er kannte ihn. Und er geht zum Stoß und gibt ihm das. 4 Tage später ruft der Stoß mich an und sagt, wissen Sie was? Ich will ihr Stück zu den Festwochen.
Wow.
Das war wow. Das Zweite, was er gesagt hat, aber nicht zu mir, sagt er, die Ferrolli, die hat das Stück nie geschrieben. Ich kenne sie doch. Das hat der Böhmer geschrieben, das Stück. Also mein Mann. Mhm. Jahrelang haben alle gedacht, mein Mann macht's. Schreibt diese Stücke.
Okay, interessant.
Jahrelang.
Und was hat das mit dir gemacht?
Nichts.
Egal.
Die werden schon sehen.
Super.
Nichts. Ich habe wirklich lachen müssen. Weil später, wie mein Mann einmal ein Stück geschrieben hat, haben sie geglaubt, das habe ich geschrieben. Also es war eine sehr lustige Situation. Der Stoß kannte mich, weil er mich als Schauspielerin kannte. Ich war eine junge, blonde, genau wo man gesagt hat, blond und blöd damals. Ja. Also schlank und dings und lebhaft. Der hat gesagt, die hat das Stück nie geschrieben. Mhm. Aber ich spiele es, hat er gesagt. Es ist ein gutes Stück, ich spiele es.
Also man hat es ja einfach nicht zugetraut. Ich finde es toll, wenn du damals schon über das lachen konntest und dass es dir egal war, was die anderen denken.
Vollkommen.
Das ist ja nicht selbstverständlich. Hast du diese Einstellung auch von zu Hause mitbekommen? Oder wodurch entstand das, dass du dir nicht Gedanken gemacht hast, was in den Köpfen der anderen womöglich vorgeht?
Ich weiß es nicht. Also ich weiß nicht, ich habe irgendein vom lieben Gott geschenktes Selbstgefühl oder Selbstwert.
Oder in den Genen oder woher auch immer.
Und ich muss sagen, in der Zeit hat es mich ja nicht gewundert. Mhm. Da hat mir ja den Frauen nichts zugetraut. Ich habe mir gedacht, aha. Mhm.
Glaubst du, ist es heute anders?
Ja.
Schon?
Doch.
Was hast du da wahrgenommen in diesem Wandel des Frauenbildes?
Das hat sich langsam entwickelt. Mhm. Ich bin keine Feministin nie gewesen, bis heute nicht, leider. Ich lehne mich heute noch gerne an einen Mann an, wenn es leicht geht. Ich habe das nicht irgendwie, dieses ich muss mich durchsetzen oder was.
Das Durchsetzen auf der einen Seite, einfach gleichberechtigt sein auf der anderen Seite.
War mir eigentlich wurscht.
War mir egal.
Okay. War mir wurscht.
Interessant, ja.
Der Stoß hat ein Stück gespielt und das haben, ich weiß nicht, nachgespielt. Theater bis Australien. In Sydney ist das Stück gespielt worden.
Unglaublich. Wenn ich dir so zuhöre, habe ich das Gefühl, korrigier mich bitte, dass du deine Berufung gefunden hast in dem, was du gemacht hast?
Kann ich nicht sagen.
Kannst du nicht
sagen? Ich habe mich berufen gefühlt zur Schauspielerin,
ja,
zur Schreiberin. Später war ich 40 Jahre lang Universitätslehrer.
Mhm. Du bist ja Professorin,
ja.
Ja, und hast unterrichtet was genau?
Schauspiel für Opernsänger. Mhm. Ich habe, ich weiß nicht, Berufung, ich glaube, ich habe ein paar Berufungen.
Auch das ist möglich,
bin ich ganz sicher, weil ich fühle mich wirklich berufen zum Umgang mit jungen Menschen.
Ja, schön.
2000 Studenten gehabt im Laufe meines Lebens. 40 Jahre lang unterrichtet. Habe den Musicalkurs gegründet in der Musikuniversität und ihn 38 Jahre lang geführt, bis zu meiner Emeritierung. Ich habe das gebraucht, den Umgang mit den jungen Leuten, weil die Schreiberei ein einsamer Job ist. Das hätte mir das Hirn vernebelt. Es hat mich eines fürs andere präpariert. Mhm. Das ist meine Meinung darüber. Mhm. Dann habe ich viel später noch ein Studium für Psychologie gemacht und bin nach der Emeritierung Lebens- und Sozialberaterin geworden.
Interessant.
Mit Menschen umgehen ist mir sehr wichtig und sehr gibt mir sehr viel.
Wie alt warst du da, als du diese Ausbildung gemacht hast?
65. Und zwar aus Neid auf meine Kinder. Meine Kinder haben dauernd studiert. Das kann ich auch noch. Also wirklich, das mache ich jetzt auch. Und dann habe ich mich dort angemeldet. Das hat mich riesig gefreut. 2 Jahre Ausbildung. Und dann hatte ich Klienten. Wie ich keine Studenten mehr hatte, hatte ich auch wieder Menschen.
Spannend, sehr spannend.
Und ich habe immer wieder, lebenslang, bis vor 2 Jahren noch, immer wieder Theater gespielt. Immer wieder zwischendurch. Das hat mich eins fürs andere
unterstützt, das bekräftigt.
Ja. Auch mir den Kopf freigemacht.
Okay, und wie bist du dann eigentlich dazugekommen, Drehbücher fürs Fernsehen zu schreiben?
Ich habe, wie ich meine Kinder gekriegt habe und zu Hause war, notgedrungen, weil ich habe in 4 Jahren 3 Kinder gekriegt.
Wow.
Die sind von 64 bis 68 geboren. Es war herrlich, weil sie miteinander aufgewachsen sind, natürlich. Da war ich ans Haus gefesselt, wollte auch sie auch selber großziehen. Und da habe ich dann wieder Theaterstücke geschrieben. Und es kam der Florian Kalbeck vom österreichischen Fernsehen und hat gesagt, sag mal, warum schreibst du nicht einmal ein Fernsehstück? Ich sage, Florian, was soll ich schreiben? Na, was fällt dir ein? Ich würde so gerne mal, sagen wir, innerhalb einer Stunde 4 verschiedene Rollen für einen guten Schauspieler. Da sagt er, wen? Sagt er, weißt du was, der Attila? Der Attila ist so vielseitig, das weiß gar niemand.
Hörbe, ja.
Ja, und ich habe gesagt, ja, mit Vergnügen. Kann ich mit ihm reden? Ja, fahr mal raus zu ihm. Und er hat mich gesehen und hat gesagt, sag ich dir was, ich weiß, das funktioniert.
Ich entnehme, dass es immer wieder Situationen gab, wo du spannende Menschen getroffen hast, ja. Und wo offenbar eure Interaktion, euer Miteinander spontan sehr gut funktioniert.
Richtig.
Ist es Zufall? Ist es, du hast ein Interesse an den Menschen mitgebracht? Ja, gehe ich davon aus?
Ja.
Und die haben in dir etwas gespürt, wo sie gesagt haben, das funktioniert, mit dir geht's.
Das ist lustig, dass du das sagst. Das ist mir noch nicht einmal so aufgefallen, aber es stimmt.
Interessant.
Warte, dieses Fernsehstück hat gesehen, also ich sage so, wie es war. Ich kriege einen Anruf aus Deutschland, eine Frauenstimme. Frau Ferroli?
Ja.
Haben Sie das Stück da geschrieben, dieses mit dem Attila, mit dem Hörbiger? Ja. Wolfgang Rademann möchte Sie sprechen. Sag ich, ja. Wissen Sie, wer das ist? Nee. Produzent von Traumschiff. Aha. Ja, er wird Sie anrufen. Nach einer Stunde. Rademann, wo kann ich Sie sehen? Ich habe gesagt, ich sitze gerade in Neumarkt in der Steiermark, Ferien, in einem sehr netten Gasthof, wo ich jedes Jahr herfahre. Ich bin am Wörthersee bei Peter Alexander. Ich komme vorbei.
Östlich.
Also wir haben uns gesehen und ich war seine Autorin.
Ja, es hat funktioniert.
Ich habe 15, glaube ich, weiß nicht, wie viele Traumschiffe geschrieben. Und wir waren wirklich ein fantastisches Team. Ich habe 45 Drehbücher im Ganzen geschrieben. 12, 13 Bücher, Romane. Ein Sachbuch dabei.
Und die Zottelbande war auch dabei, gell?
Zottelbande ist
ja
dabei,
ja. Hatte ich auch.
Ja, auch Gott, wie lieb.
Ja.
Und 12 Theaterstücke. In, glaube ich, 6 Sprachen übersetzt und in 10 oder 12 Ländern gespielt.
Also extrem erfolgreich. Was hat das mit dir eigentlich gemacht, dieser Erfolg?
Nichts, gar nichts.
Gar nichts. Du bist ja sehr entspannt, ja?
Ja.
Also ob die anderen das gut finden oder nicht und solche
mein
Erfolge.
Gott. Ja,
und
ich habe schlechte Kritiken einmal gelesen und dann nicht mehr.
Ja.
Ja, was soll's. Ich meine, wenn du dich damit fertig machen lässt, geht's ja nicht weiter.
Ist ja auch eine interessante Strategie. Also einfach nicht lesen.
Das machen sehr viele, muss ich dir sagen.
Gut.
Schauspieler.
Gut.
Ich kenne Schauspieler große, die lesen überhaupt keine Kritiken.
Würdest du, wenn du jetzt zurückblickst, irgendetwas anderes noch machen?
Anders oder noch dazu?
Also,
noch dazu geht ja nicht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe zeitweise 4 Berufe gleichzeitig gehabt.
Ich hatte mir schon gedacht, wie das wohl alles geht mit dem Bücherschreiben und Theaterstücken und selbst auftreten
Und wie ich dir sage, bei einem fürs andere mich ausgeruht, weil sie so verschieden waren. Das war so verschieden.
Und würdest du irgendetwas anders anpacken? Weil du hast ja eh so unterschiedliche Dinge eben getan.
Ja, weil es mich doch gefreut hat. Sonst hätte ich es ja nicht gemacht.
Ist der ganz große Motor dahinter die Freude?
Absolut.
Ja.
Ich würde nichts, überhaupt nichts anderes machen. Auch privat nicht, nee.
Gibt es irgendetwas, was du anderen, die sich damit beschäftigen, ob sie sich verändern sollen oder nicht. Was könntest du mitgeben aus deinem Erfahrungsschatz?
Ich fürchte, das muss jeder für sich machen.
Ja.
Ich kann sagen, hör auf dich und tu, was dich freut. Mhm. Und folge deinem Herzen. Also das ist mir wirklich ein Anliegen.
Mhm. Was würdest du sagen, ist dein Geheimrezept für deine Energie?
Ich glaube nicht, dass es sowas gibt. Mhm. Wenn man mir sagt, wie haben Sie gelebt, sage ich immer, kein Kaffee, kein Alkohol und keine Zigaretten. Es schmeckt mir nicht.
Mhm.
Und viel Liebe.
Die höchste Form der Energie.
Ja, also ob das jetzt Kinder, Mann, Frau, Mutter, Tochter, Enkel, Studenten, ist egal. Liebe.
Viel Liebe. Und
geben und nehmen.
Geben und nehmen, das Interesse an den Mitmenschen, an guten Geschichten.
Das habe ich, ja. Sonst wäre ich nicht mit 65 noch Therapeutin geworden.
Liebe Beatrice, ich danke dir ganz, ganz herzlich für deine guten Geschichten, für deine
bitte.
Zeit.
Danke dir für deine Zeit.
Möge dich die viele Liebe weiterhin begleiten, viele interessante Menschen.
Ja, wäre schön. Du zum Beispiel. Was mich riesig freut, wirklich.
Vielen, vielen Dank. Es war mir eine Ehre.
Hoffe, es ist nicht das letzte Mal.
Wir sehen uns. Danke. Ciao, ciao.
Ciao.